Friede und Licht von unserem himmlischen Vater und seinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, sei mit euch im Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit leitet. Amen. Liebe österliche Gemeinde, wir wollen es nochmal bekunden. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Und nochmal. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, Halleluja. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, Halleluja. Ja, im Zeichen des Osterjubels dürfen wir diesen Gottesdienst feiern. Wir wissen jedoch, dass ein solcher Jubel gar nicht so selbstverständlich ist. Das Thema für heute lässt es erahnen. Unterwegs mit brennendem Herzen und blinden Augen? Bibellesen wird dazu die Geschichte einfallen, auf die sich dieses Thema bezieht. Es ist die Ostergeschichte mit den beiden Jüngern, die von Jerusalem nach Emmaus unterwegs waren. Ist es nicht ein Widerspruch, ein brennendes Herz und blinde Augen? Aber hören wir zunächst nochmal diese Geschichte in Lukas 24, die Verse 13 bis 35, sie spielt am Sonntagmorgen, als überraschenderweise Jesus nicht mehr im Grab gefunden wurde. Dort heißt es, und siehe, die zwei von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 60 Stadien entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und einander fragten, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von denen, die mit uns waren, gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf versammelt und die bei ihnen waren. Die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten, was auf dem Wege geschehen war, wie er von ihnen erkannt wurde, da er das Brot brach. Soweit unsere Geschichte. Was war da los? Was hat sich da abgespielt bei den beiden Jüngern auf diesem Weg? Weg von dem Ort, an dem all ihre Hoffnung zerbrochen war. Warum ist da von einem brennenden Herzen die Rede? Wieso waren sie blind, dass sie Jesus nicht erkannt hatten? Kann das auch uns passieren? Sogar uns, denen diese Geschichte meist bestens bekannt ist? Es wird uns hier ein Geheimnis entschlüsselt, was es bedeutet, Jesus nicht nur oberflächlich zu begegnen. Gott kann und will es uns schenken, dass ich, dass wir seinen Sohn Jesus existenziell und wirklich als Retter und Erlöser zu erkennen vermögen. Ihm ist wichtig, Jesus tatsächlich so nahe zu kommen, dass es keine Zweifel mehr gibt, was er einem bedeutet. Er, der Gekreuzigte und Auferstandene, ist mein und unser Heiland und Retter der ganzen Welt. In vier Abschnitte möchte ich die Geschichte einteilen. Erstens, zerstörte Hoffnung, nichts wie weg. Zweitens, unbewusste Begegnung mit dem unbekannten Jesus. Drittens, Heilung der blinden Augen. Und viertens, Folgen der neu gewonnenen Glaubenssicht. Zum ersten, zerstörte Hoffnung, nichts wie weg. Welch eine Katastrophe war da geschehen in Jerusalem. Sie hatten durch solch eine Hoffnung bekommen, waren voller Zuversicht wegen Jesus. Der musste doch ein mächtiger Prophet Gottes sein, der diese Zeichen und Wunder vollbracht hatte. Der wäre doch wirklich in der Lage, mit seiner Power es den Römern zu zeigen und sein Volk von deren Besatzung zu befreien. Überhaupt war er ein echter Kämpfer für Gerechtigkeit. Auch den Oberen des jüdischen Volks und den ach so frommen Heuchlern hatte er es immer wieder gezeigt und sie herausgefordert. Richtig mutig war er und das Volk hatte sich in großen Scharen um ihn versammelt. Er hatte eine echte Bewegung in Gang gebracht. Wenn man ihn hörte, dann wusste man, es wird gut werden. Was er anpackt, wird gut für uns alle. Mit ihm waren sie nun schon einige Zeit voller Hoffnung unterwegs gewesen. War er nicht der schon lange erhoffte Messias Israels? Und dann das, was sich in den letzten Tagen in Jerusalem abgespielt hatte. Unfassbar. Jesus hatte sich zum Passafest nach Jerusalem begeben. Vielleicht kein so kluger Schachzug angesichts seiner Feinde dort. Wie war das davor aber so toll, als er nach Jerusalem auf dem Eselfüllen eingezogen war? Das ganze Volk hat ihm zugejubelt. Wie ein kommender König ist er angesehen worden. Aber den Oberen passte es offensichtlich nicht. Vielleicht auch den Römern nicht. Dann wurde er verraten und festgenommen. Welch eine Schande! Es war ein Schauprozess gegen ihn. Das Volk war inzwischen gegen ihn aufgewiegelt und hat die Todesstrafe verlangt. Unfassbar, so richtig gefährlich wurde das für uns und alle, die auf seiner Seite standen. Und tatsächlich, wie ein Verfluchter, musste er am Schandpfahl sterben, wurde er außerhalb der Stadt gekreuzigt. Das ist mehr als nur ein Justizskandal. Das ist eine zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit. Und dann auch hat Pilatus ans Kreuz die Worte anbringen lassen, Jesus von Nazareth, König der Juden. Das ist doch wie die Faust aufs Auge. Das passt denen, die seinen Tod wollten, überhaupt nicht. Aber es nützt uns ja auch nichts mehr. Tod ist Tod. Alles, worauf sie gesetzt hatten, war zerstört. Auf einmal. Und so wussten die beiden, Kleopas, ein Angehöriger der Familie Jesu, und ein Freund, der ebenfalls Jesus nachgefolgt war, nichts anderes mehr als abzuhauen. Weg von diesem Ort der Schmach und Katastrophe, nichts wie weg. Und so machten sie sich auf nach Emmaus, eine ihnen vertraute Umgebung, vielleicht ihr Heimatort. Tja, und wir? Kennen wir solche oder ähnliche Situationen? Kommen uns Dinge in den Sinn, bei denen wie auf einen Schlag, vielleicht aber auch schleichend, unendlich Wertvolles zwischen den Fingern zerronnen ist oder momentan zerrinnt? Wir leben in einer Zeit der Umbrüche, im Großen wie im Kleinen. Da passiert es immer wieder, dass Gewohntes und Liebgewordenes wegbricht. Bei den unmittelbar vom Krieg in der Ukraine Betroffenen sehen wir es so deutlich. Es trifft aber auch Leute bei uns, Geschäftsleute, wenn die Grundlagen für ein gutes Auskommen wegbrechen oder eine Krankheit. Ein Unglück kommt unvermittelt ins Leben hinein und stellt alles Bisherige auf den Kopf. Persönlich waren das bei mir in meinem Leben eine psychische Krankheit im Teenageralter. Später war es einmal der Verlust der Arbeitsstelle und noch später eine Krebserkrankung meiner Frau. Was passiert dann? Wie reagieren wir? Was bedeutet uns dann der Glaube? Nichts wie weg und zurück ins Vertraute, solange es sowas noch gibt? Das sind durchaus verständliche Reaktionen. Aber helfen sie weiter? Kommen wir zum zweiten Punkt. Unbewusste Begegnung mit dem unbekannten Jesus. Auf dem Weg nach Emmaus sind die beiden in ein intensives Gespräch vertieft. Zum Glück sind sie zu zweit. So ist der Einzelne nicht nur auf sich allein gestellt mit seiner Verzweiflung, seinem Unverständnis, seiner Empörung und Erregung. Gut ist auch, dass der Weg etwas länger ist und genügend Zeit bleibt, das Ganze zu bereden. So circa 10-11 Kilometer sind es bis Emmaus. Und in ihrer Verzweiflung und Wut bemerken sie zunächst gar nicht, dass da noch einer unterwegs ist. Der schließt sich ihnen an, geht neben ihnen her, hört ihrem erregten Gespräch zu. Und schließlich fragt er, um was geht's denn hier? Welche Probleme wälzt ihr denn so intensiv? Kaum zu fassen, wie kann es denn sein, dass dieser Fremdling keine Ahnung von dem hat, was passiert ist? Die ganze Stadt Jerusalem war doch deswegen in Aufruhr. Kein anderes Thema gab es mehr als das, was mit Jesus passiert war. Und dieser Mann, der neben ihnen herlief, hatte keine Ahnung davon? Das gibt's doch nicht. So ließen sie ihn wissen, was da abgelaufen ist. Sie sprachen von der riesengroßen Hoffnung, die sie auf Jesus gesetzt hatten und von der himmelschreienden Ungerechtigkeit, die ihm widerfahren ist. Und dann war da noch was ganz Seltsames, dass Frauen aus ihrem Bekanntenkreis am Morgen dieses Tages zum Grab gegangen waren und den Leichnam nicht gefunden hatten. Die hatten da noch was von Engeln gefaselt, die gesagt hätten, Jesus lebe. Welch seltsame Fantasien es gibt, wenn man verzweifelt ist. Bemerkenswert, was hier geschehen ist. Jesus, den sie doch gut gekannt hatten, war ihnen nahe gekommen und sie waren blind. Er war ihnen fremd. In der Erzählung heißt es, aber ihre Augen wurden gehalten oder sie waren mit Blindheit geschlagen. Kennen wir das auch, dass wir etwas übersehen oder nicht erkennen, was uns eigentlich klar sein müsste? Dass wir zum Beispiel durch eine Menschenmenge gehen, unsere Aufmerksamkeit auf etwas ganz Bestimmtes gerichtet ist und vor lauter Konzentration darauf den Nachbarn übersehen, der uns nahe kommt, aber den wir hier nicht erwartet haben. Wir sagen ja auch, ich glaube, ich traue meinen eigenen Augen nicht, wenn etwas völlig Unvorhergesehenes oder Unvorstellbares geschieht. Man sieht nur, was man kennt, lautet eine weitere Erfahrung bei diesem Thema. Ihre Augen wurden gehalten, heißt es hier. Wenn etwas in dieser Passivform ausgedrückt ist, deutet es darauf hin, dass Gott der hier Handelnde ist. Sie können demnach gar nichts dafür, dass sie Jesus nicht erkennen. Nach dem Tod Jesu am Kreuz war das für sie einfach nicht vorstellbar. Das gibt es übrigens auch in anderen biblischen Zusammenhängen. In Römer 11, Vers 8 heißt es, Gott hat ihnen gegeben einen Geist der Betäubung, Augen, dass sie nicht sehen und Ohren, dass sie nicht hören, bis auf den heutigen Tag. So beschreibt der Apostel Paulus die Verfassung der allermeisten seiner jüdischen Volksgenossen, wenn es darum geht, Jesus als ihren Messias zu erkennen. Der dritte Punkt, Heilung der blinden Augen. Doch Gott möchte eben, dass es nicht dabei bleibt. Jesus heilt ihre blinden Augen Schritt für Schritt. Er nimmt sich Zeit für sie. Er bleibt mit ihnen auf ihrem Weg und hört sie geduldig an. Aber dann mischt er sich ein. Er scheut sich nicht, sie mit ihrem Unglauben zu konfrontieren. Begreift ihr denn immer noch nichts? Wie träge, wie unbeweglich sind eigentlich eure Herzen? Vertraut ihr dem nicht, was die Propheten gesagt hatten? Der Messias musste doch das erleiden, um in seine Herrlichkeit einzugehen. Anhand der Heiligen Schrift, in diesem Fall das Erste oder Alte Testament, legt er ihnen dann dar, wie dieses unverständliche Geschehen des Leidens und der Kreuzigung Jesu des Messias bereits bei Mose und den Propheten angekündigt war. Wie wichtig ist das rechte Verstehen der Heiligen Schrift? Diese beiden Jünger waren durch ihre religiöse Erziehung von Kind auf mit der Tora, den Propheten und den Geschichtsbüchern, auch mit den Psalmen, richtig gut vertraut. Dennoch brauchten sie die kompetente Erläuterung durch Jesus, um das erkennen zu können, was zum Heil diente. Und so ist es bis heute auch bei uns. Jesus will und kann auch uns die Heilige Schrift so erläutern, dass wir sie recht verstehen und wir die Dinge gut einordnen können, die uns begegnen. Durch den Heiligen Geist geschieht es und somit auch im Miteinander mit anderen Christen, wenn entsprechende Gaben zusammenfließen. Dann kam nochmals eine Weichenstellung. Fast am Ziel ihrer Wanderung angekommen, tat Jesus so, als wolle er weitergehen. Jesus ahnte oder wusste, dass sie zwischenzeitlich reif geworden sein könnten, um ihre Augen aufzutun. Mit der Andeutung weiterzugehen, testete er ihre Bereitschaft. Sie hätten ihn jetzt ziehen lassen können. Es war ja interessant, was er so erzählt hatte, geradezu faszinierend, aber sollte dieser Fremde, der ihnen inzwischen ziemlich nahe gekommen war, jetzt auch noch dabei bleiben, wenn sie in die Unterkunft hineingehen wollten? Doch ihr Herz war nun in Bewegung gekommen. Sie wollten diese Verbindung nicht einfach so abreißen lassen. Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Das war nun ihr Beitrag bei dem Prozess des Heilens ihrer Blindheit. Sie wollten ihn weiterhin bei sich haben. Sie waren bereit geworden. Und dann geschah das eigentlich Unfassbare, das ihnen wirklich von Gott geschenkt wurde. Beim Brotbrechen, verbunden mit dem üblichen Dank- und Segensgebet und dem Reichen des Brotes, wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Sie hatten es nicht selbst tun können. Es war ein wunderbares Geschenk Gottes, das sie nun angesichts ihrer inneren Bereitschaft tatsächlich annehmen konnten. Nun war Jesus ihnen persönlich so nahe gekommen auf dem Hintergrund ihrer Geschichte, dass es keinen Zweifel mehr gab. Es war Jesus selbst, der Auferstandene, der mit ihnen unterwegs gewesen war und diese so tiefgehende Gemeinschaft mit ihnen eingegangen ist. Noch der letzte Abschnitt, Folgen der neu gewonnenen Glaubenssicht. Jetzt war alles ganz anders. Wie weggeblasen waren ihre depressiven Gedanken. Plötzlich kam neues Leben, neue Energie in ihr Leben. Mensch, unsere Herzen waren doch auf dem Weg schon besonders berührt, merkten sie jetzt im Rückblick. Geradezu ein Brennen war in ihnen gewesen. Das war ja auch verständlich angesichts der zerstörten Hoffnung, der schreienden Ungerechtigkeit, der drohenden Sinnlosigkeit ihres Lebens, die nach und nach durch die Ausführungen des ursprünglich Fremden ihre Macht verloren hatten. Ja, Jesus selbst hat das Blatt gewendet und es geht weiter. Es war nicht umsonst, die Hoffnungen, die sie ursprünglich gehabt hatten, sind nicht einmal durch den Tod besiegt worden, den Jesus erlitten hatte. Seltsam. Gerade hatten sie ihn erkannt und weg war er, nicht mehr zu sehen. Aber das machte ihnen gar nichts mehr aus. Sie wussten, jetzt müssen wir sofort auf der Stelle zurück nach Jerusalem, nochmals 10-11 Kilometer kurz bevor es dunkel wurde, um den anderen Jüngern zu sagen, was sie erlebt hatten. Dort angekommen, kommen sie gar nicht gleich zu Wort, weil die in Jerusalem gebliebenen aus eigener Erfahrung das Wunder der Auferstehung Jesu bezeugen. Also wird ihre neue Sicht in der Gemeinschaft mit den anderen auch bestätigt. Und sie können ihr Erleben den anderen dann darlegen. Ihnen waren von Gott die Glaubensaugen geöffnet worden. Es heißt ja in Hebräer 11, Vers 1, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Beim Brotbrechen war das Wunder geschehen. Also dadurch, dass das Kreuzesgeschehen für sie persönlich relevant geworden war, in der Tischgemeinschaft mit dem auferstandenen Jesus. Dadurch konnte die Decke von ihren Augen weggenommen werden. Persönlich ist mir das bei meiner psychischen Erkrankung auch so ergangen. Durch eine seelsorgerlich begleitete Begegnung mit Jesus selbst konnte ich damals eine neue und tiefe Hoffnung ergreifen. Und von daher konnte ich dann auch später den Verlust der Arbeitsstelle im Vertrauen auf Jesu Hilfe verkraften und noch später auch dahin durchgehen, als meine Frau an Krebs erkrankte. Angesichts solcher Geschenke Gottes, die das Vertrauen in ihn stärken, wiederhole ich deshalb sehr gerne mit Ihnen allen den Ostergruß, den wir vorhin miteinander bekannt hatten. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Amen.